Dann belassen wir es bei den wenigen Sekunden, würde ich
Ich glaube,
sagen.
jetzt hatten alle genügend Zeit, genau.
Genau. Herzlich willkommen heute zum Finding Answers Talk.
Wir sind Anna und Jan von Dialego und wir machen Kundenzentrierung einfach.
Heute sprechen wir darüber, wie Mixed Mode, hybride Forschungsansätze oder auch schlicht einfach Methodenkombinationen praktisch durchführbar sind.
Ja, aber wie immer starten wir mit unseren drei Antworten.
Antwort 1. Es gibt Fragestellungen, bei denen man einfach über eine Methodenkombination nachdenken muss, um an sinnvolle Insights zu kommen.
Und Mixed Modes sind wahrlich kein Hexenwerk. Man muss sich nur ein bisschen mit der Thematik auskennen und vielleicht auch ein bisschen planen können.
Antwort 3. Der Aufwand für Methodenkombinationen ist vielleicht etwas höher, aber es lohnt sich in jedem Fall, weil die Insights einfach besser werden.
Finding Answers Talk.
Der Dialego Podcast.
Ja, na, erstmal freue ich mich, dass wir hier mal wieder sitzen.
Ja, lange her, ne?
Wirklich lange her. Viele, viele Wochen und Monate gefühlt.
Ich glaube, es liegt auch einfach daran, dass man immer wieder so gucken muss, wer kann wann und wann bietet es sich überhaupt an, ein Finding Answers Talk zu machen und wann hat man ein schönes Thema. Und ich finde, heute haben wir ein schönes Thema.
Ja, können wir ja direkt mal reinstarten. Ich finde, hat man in letzter Zeit viel drüber gelesen, über das Thema Mixed Modes, hybride Forschungsansätze. Und als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, das ist was gänzlich Neues, vielleicht was ganz anderes. Und je mehr ich darüber nachdenke, desto klarer wird mir, ist es gar nicht so richtig.
Nee, es klingt voll wie so ein Hype-Wort, oder?
Ja. Hm.
Auch hybride Forschungsansätze las ich in letzter Zeit öfter und dachte, wow, das klingt aber hybrid, natürlich. Und dann habe ich mir das auch noch weiter angeguckt, auch was die Kollegen dazu machen. Und auch die waren sich ja relativ einig, naja, gibt es eigentlich schon länger. Sollte man aber einfach mal wieder auch dran denken und auch weiterhin durchdenken, weil es schon immer gab, weil es jetzt gibt und weil es wahrscheinlich auch in Zukunft viel gibt. Und es einfach ein Ticken komplexer ist als einfache Studien.
Und vor dem Hintergedanken mag ich es auch, weil es ist jetzt überhaupt, strengt sich überhaupt nicht an, was gänzlich Neues zu sein. Aber wenn ich auch so bei uns in den Forschungsalltag schaue, dann fällt mir schon noch auf, dass wir mehr auf jeden Fall sozusagen Single-Mode machen als Mixed-Mode. Ne? Vielleicht da ja nochmal ein spannender Impuls, heute drüber nachzudenken. Was bedeutet das eigentlich, Mixed Modes? Was kann das alles sein? Was fällt da drunter? Und wie kann man das am besten machen? Da möchten wir ganz gerne heute mit euch drüber sprechen.
Also was ich darunter verstehe oder was vielleicht auch mehrere darunter verstehen, aber was sicherlich keine Definition ist, die man runterschreiben sollte, dass man halt verschiedene Dinge kombiniert. Also mixt miteinander. Und das kann sowohl beim Thema Erhebungsmethoden sein, also wie kommt man an die Befragten ran, das kann aber auch beim Thema Art der Befragung sein. Macht man es qualitativ, quantitativ und Mischform? Und es kann auch die Technologie sein, die dahinter steckt. Und ich glaube, jetzt gerade durch KI und immer mehr Anwendung mit KI, auch in Befragungssituationen, wird es einfach immer stärker. Und vielleicht kommt deswegen auch diese tollen neuen Namen mit hier auf den Tisch. Aber ich glaube, KI bringt noch mal so einen Schub dahin, dass man überlegt, wie kann man denn Marktforschungsmethoden anreichern, damit man zu besseren Insights kommt oder zu anderen wohl nicht, aber wahrscheinlich weniger Aufwand, dass KI einem da einfach einen Push gibt, nochmal zu überlegen, wie kann man das kombinieren, um einfach gut da durchzukommen.
Ja, und heute wollen wir mal ganz konkret über ein paar Beispiele sprechen, denn uns ist einfach auch in der Vorbereitung aufgefallen, Mixed Modes gibt es bei Dialego schon ganz lange. Wir machen das sehr gerne und kommen aber nicht immer dazu. Das wird auch noch ein Punkt sein, später im Talk, was man vielleicht machen kann, damit das auch öfter gelingt. Aber vielleicht ganz konkret mal um so ein paar Beispiele zu nennen. Was ist denn das, Anna, wenn du so dran denkst, was ist so dein erstes Beispiel, was dir in den Kopf kommt?
Mein erstes Beispiel ist wirklich immer Qual und Quant miteinander kombinieren. Das ist, ja, irgendwie bin ich, seitdem ich selbstständig forsche, mache ich das gerne. Insofern ist das auch echt ein Herzensanliegen von mir, qualitative Erhebungsverfahren kombinieren mit quantitativen und in beiden auch irgendwie rumwühlen zu können, um an gute Daten zu kommen. Also das ist wirklich mein Antrieb. Ich mag das total gerne, deswegen ist das das Erste, was mir kommt.
Und da haben wir so eine Sache, die wir immer sehr gerne machen bei Dialego. Wir führen ja viele Pre-Tests durch Konzepttests, Verpackungstests oder Werbemitteltests in so eine Richtung. Und klar, die bestehen immer aus einem quantitativen Teil, aber was wir da zum Beispiel seit jeher immer schon gerne machen, ist unser Tool Visual Concept Mapping einzusetzen, wo die Befragten einfach nochmal die Möglichkeit haben, Feedback zu hinterlassen. Und dann lernen wir daraus einfach das Warum dahinter. Also vielleicht ein sehr simples, Beispiel, aber schon mal der erste Gedanke für eine Quant-Qual-Kombination. Quant-Performance messen, Qual die Gründe verstehen, ne?
Ich finde es gar nicht so simpel, weil das nämlich auch die Anforderung hat, dass man nicht nur die Zahlen lesen kann, also ob die Performance stimmt von beispielsweise dem Werbemittel und ob, weiß nicht, Aktivierung passt und Benchmarkwerten entspricht, sondern du musst auch eine qualitative Analyse hinbekommen. Also es ist ja nicht immer das Coding, sondern du musst auch verstehen, ach guck mal, dieses Werbemittel kommuniziert unterschwellig die Botschaft, ist das die richtige? Also da steigt man halt ein bisschen tiefer in die Analyse ein. Aber für uns ist es totaler Standard und ich glaube auch für viele andere, dass die sagen, wir versuchen immer wieder das Warum zu verstehen, selbst wenn es eine qualitative Befragung ist. Aber auch das ist eben der Tipp an euch, wenn ihr eine qualitative Befragung aufsetzt, versucht auch immer mal wieder mit offenen Fragen da ein bisschen tiefer einzusteigen, um so ein Gefühl dafür zu kriegen. Und so eine Frage wie, welche Botschaft kommuniziert denn das Werbemittel, ist schon mal gut geeignet.
Und wenn wir heute auch so ein bisschen so ein Plädoyer für so Mixed Modes halten, dann fällt mir da in der Praxis manchmal auf, dass auch, und das stimmt, Anna, wenn ich drüber nachdenke, dann wird mir es auch immer klarer, teilweise selbst in diesem simplen Beispiel wird ja auch die Qualstufe teilweise wegrationalisiert aus Zeitgründen, aus Kostengründen oder weil man meint, es nicht zu brauchen. Und wir empfehlen da zwar schon immer auch wärmstens, da diese Kombination zu machen, Quant und Qual gemischt, aber es ist nicht immer möglich. Und aus unserer Sicht sind ja die Ergebnisse aber dann oft ärmer. Also deswegen macht schon viel Sinn.
Aber ich glaube, was fast jedem aber durch den Kopf spukt beim Thema Methodenkombination sind so verschiedene Erhebungsverfahren in einzelnen Untersuchungsschritten, dass man sagt, wir brauchen erst eine qualitative Vorstufe, um irgendwie einzutauchen ins Thema, um zu verstehen, was sind denn die Motive, die dahinter liegen oder was sind die Nutzungskontexte und darauf aufbauend kann man denn den quantitativen Fragebogen bauen. Und entweder, weil man jetzt weiß, was man genau quantifizieren möchte, also welche Motive möchte ich wirklich abfragen, um zu erfahren, welche sind denn ausschlaggebend nachher, oder weil ich vielleicht auf Basis der qualitativen Phase irgendein Testmaterial gebaut habe, zum Beispiel ein Konzept oder so die erste Idee für eine neue Marke oder sowas, dass man das dann testet quantitativ, also dass man halt nur immer diese wirklich Phasen unterscheidet in qualitative und quantitative Phase.
Und dann in deinem Beispiel ja qualitative Phase so in gewisser Weise zur Vorbereitung der quantitativen Stufe. Mir fällt da in dem Zusammenhang noch ein anderes Beispiel ein, wenn man nicht Qual-Quant, sondern Quant-Quant kombiniert sozusagen. Ist mir gerade in letzter Zeit häufiger passiert, dass Kunden sich bei uns melden und beispielsweise im Werbemitteltest 16 Motive haben. Oder einfach, sagen wir mal, sehr, sehr viele Routen, wo wir üblicherweise so in so einem Detailtest 3 bis 5 meistens dabei haben, weil wir uns die dann ja wirklich so richtig im Detail anschauen. Was passiert denn also? Jetzt hat man 16, der Detailtest macht dann aber teilweise nicht zwingend Sinn.
Wir müssen es oft reduzieren.
Richtig.
Einfach nicht irgendwie Tausende von Menschen zu befragen.
Ja, ist so. Und sowohl budgetär als aber auch inhaltlich würde natürlich viel Ausschuss produziert, wenn man stellt sich vor, für 16 Motive erfahre ich 16 mal exakt alle Gründe, warum das so ist oder warum das nicht so ist. Das ist auch irrelevant irgendwann, muss man ganz ehrlich sagen. Das interessiert mich vielleicht für die wichtigsten, aber für diese ganzen Plätze 4 bis 14 wahrscheinlich gar nicht. Und da ist zum Beispiel so, dass wir da häufig auch empfehlen, nochmal eine Quant-Vorstufe zu machen, was wahrscheinlich dann auch schon als Mixed-Mode zählt, eine Vorbereitungsstufe sozusagen. Etwa aus den 16 erstmal einer schnellen Auswahl die besten, die potenzialstärksten wirklich auf einer recht oberflächlichen Ebene identifizieren und dann in den Detailtest nur mit 3, 4, 5 vielversprechendsten Varianten gehen. Das ist so ähnlich, wie du es mit der Qualstufe hast, diese Vorbereitung, kann man aber auch Quant machen, ist aber auch etwas, und da kommen wir dann später auch nochmal dazu, was muss man denn beachten, damit das klappt. Das klappt häufig nicht, weil es einfach vom Timing nicht eingeplant ist, ne? Weil keiner Zeit eingeplant hat, diesen kleinen Vorschritt noch zu machen, und dann geht man aber Kompromisse ein in der Hauptstufe. Eigentlich schade.
Eigentlich schade. Ja, vollkommen richtig. Ja, ich glaube, wir haben ganz oft in Innovationsprozessen, dass man das eigentlich mal mit einplanen könnte, dass man manches Mal so offen ist und sagt, wir haben hier 16 Ideen, aber wir wollen nicht alle 16 im Detail testen.
Ja.
Und das ist so im Innovationsprozess irgendwie ganz schlau, aus den Ideen erstmal die rauszufiltern, die so ein bisschen Potenzial versprechen, selbst wenn es nur die ersten drei Sätze sind, die da schon
Klar.
getestet werden, um danach ins Detail zu gehen, ob denn das Konzept richtig formuliert ist und der Benefit und so. Aber ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen zum Thema Qual-Quant, einfach weil das, glaube ich, eins meiner Herzensanliegen ist. Ich glaube, das kann eine Vorstufe sein, um Quant besser zu machen. Also um Quant einfach besser auf den Punkt zu bringen, damit man wirklich das Item richtig formuliert hat und jeden Treiber drin hat oder jede Barriere, dass man die ordentlich formuliert hat. Das kann ein wichtiger Zweck sein. Man kann es aber auch einfach als zwei unterschiedlich gleichwertige Bausteine nehmen, dass man sagt, in der Qualphase untersuche ich etwas sehr tief. Und vielleicht auch einen anderen Aspekt, zum Beispiel, wenn man da einen UX-Test machen würde. Das heißt, die Nutzer, also die Teilnehmer nutzen eine Webseite oder einen Online-Shop, dann kannst du da schon mal sehr tief einsteigen und verstehen, wie sie das machen, was ihnen wichtig ist. Und dann beleuchtet halt die quantitative Phase danach ein bisschen was anderes, nämlich zum Beispiel Nutzungshäufigkeiten. Wie viele Menschen gehen dann überhaupt in den Online-Shop und wie häufig sind sie dort und wie viel Geld lassen sie dort? Das sind Dinge, die ich viel besser in Quant abfragen kann. In Qual kann ich aber viel besser Nutzungserleben abfragen. Also, dass man die gleichwertig sieht.
Spannend, gut, dass du es nochmal sagst. Mir fällt dabei auf, dass das eine meiner allerersten Erkenntnisse in der Marktforschung war. Damals in meiner ersten Marktforschungsvorlesung, weil ich ganz genau eine der ersten Erkenntnisse, die ich da mitgenommen habe, war: Ah ja, Quall bereitet Quant vor. Ja, genau, natürlich nicht immer. Ja. Aber wenn ich es mir so überlege, wurde auch damals schon Mixed Mode diskutiert in der Vorlesung. Und das ist schon verhältnismäßig lange her. Ja, aber nee, gut, dass du es sagst. Auf jeden Fall auch gleichwertig, auch ein spannendes Thema, ja.
Andere Möglichkeit ist auch, dass du Qual nach Quant machst, dass du in Quant irgendwas richtig Gutes rausgefunden hast oder was Neues, was du dir noch nicht so richtig erklären kannst und danach sagst, okay, ich möchte noch mal da tief eintauchen und verstehen, wie das gemacht wird, warum das gemacht wird und so weiter. Und vielleicht kannst du auch aus der Quantbefragung den paar Teilnehmer schon aussuchen, die du nochmal nachkontaktest. Das geht auch, wenn du das vorher schon einplanst. Und dann kannst du mit denen wirklich tief wieder einsteigen. Das ist so ein Deep Dive, nachdem du einen Überblick bekommen hast. Das kann auch Sinn machen. Muss man halt flexibel sein. Wieder eine Voraussetzung, ne? Also man muss auch manchmal einfach sagen, okay, wir wissen noch nicht genug. Wir haben noch echt, wir wollen noch mehr wissen. Und dann steigt man da nochmal tiefer ein.
Aber jetzt, wo du dein Herzensthema beleuchten durftest, möchte ich auch eins von meinen sagen. Was ich auch immer sehr, sehr gerne mache, es macht an vielen Stellen Sinn, etwa wenn man zum Beispiel Packungsdesigns testet, denkt man vielleicht erstmal ganz klassisch quantitativ, ne? So wie wir es natürlich auch sehr, sehr gerne machen. Häufig kommen aber dann Aspekte dazu, die noch ein bisschen abseits sind von so einem visuellen Eindruck, den man am Laptop, am Smartphone über eine Bilddarstellung gewinnen kann. Nämlich, wie fühlt sich das an? Wie lässt sich das öffnen? Wie ist das Handling? Wie fügt sich das ein, wenn ich mir das zu Hause in die Küche stelle? Mit anderen Worten, da brauchen wir häufig auch KonsumentInnen, die das Produkt, die Verpackung einfach mal in echt verwenden. Und da koppeln wir in solchen Fällen gerne auch mal einen Home-Use-Test nochmal dran an den Online-Packungstest. Das kann ganz viel Sinn machen. Man hat das wirklich schnell gelöst, dass man die Produkte zu den Leuten geschickt hat nach Hause und dann haben sie einfach eine Möglichkeit, die wirklich zu Hause zu verwenden. Grundsätzlich, die Methoden ändern sich ab da nicht. Man hat einfach nur die Gewissheit, die Leute konnten das alles schon mal zu Hause einsetzen und man kann dann halt einfach auch noch tiefere, noch bessere Fragen stellen. Und ich finde, das ist so eine ganz gute Antwort, auch das, was wir auch eingangs sagten, nämlich auch ganz vielleicht auch bessere Insights zu generieren, wenn ich nämlich nicht nur auf diesen visuellen Eindruck alles abfragen kann, sondern wirklich auch auf Haptik, auf ja, einfach Usage sozusagen. Und wenn es nur so ist, dass eine neue Verpackung irgendwie wieder verschließbar sein soll oder sowas, ne? Ob und inwiefern hat das denn geklappt, ne? Das sind spannende Aspekte und dann wird die Studie am Ende reicher dadurch.
Ja, wir hatten auch schon mal was, da kam als weitere Dimension dazu, wie denn die Konsistenz von dem Nahrungsmittel ist, also wie es schmeckt und wie es sich im Mund
Klar.
anfühlt. Das sind auch wichtige Dinge und dafür mussten die Teilnehmer es auch einfach mehrfach nutzen, damit man so ein bisschen Gefühl dafür kriegt, ob man, ne, das erste Mal lutscht man vielleicht einen Bonbon ganz gerne, aber lutscht man ihn auch noch das fünfte Mal gerne. Das ist wichtig, halt, um verschiedene Dimensionen reinzukriegen.
Und dann wird das Statement schmeckt bestimmt gut, wird dann auf
Endlich
einmal
mal.
zu, ist er, wird dann zu schmeckt wirklich gut, ja. Ja. Nee, cool,
Ja,
ja.
klar kannst du auch deinen Sensoriktest machen. Das macht sicherlich oftmals Sinn, dass du sagst, okay, alles Visuelle machten wir in einer Online-Panel-Befragung. Da kannst du das Design schön zeigen und dazu Feedback sammeln. Und danach gehst du in ein Sensorikstudio und die Leute haben das in der Hand und schmecken das. Das ist keine Frage. Aber genau das, was du sagst, wie ist es denn im Alltag? Sowas kann man durch einen Home-Use-Test ganz gut hinbekommen.
Wir haben mal vor vielen, vielen Jahren, das war in meinem ersten Jahr bei Dialego, haben wir einen Home-Use-Test durchgeführt für einen Hersteller von salzigen Snacks, möchte ich es mal sagen. Und da kamen irgendwann verschiedenste Pakete bei uns an. Und das Erste, was wir gemacht haben als neugierige Forscher, waren die Pakete zu öffnen und eine der Tüten zu öffnen, so einfach um mal selber sich einen Eindruck zu machen vom Produkt. Und als wir da alle um den Schreibtisch herumstanden, kauend, klingelte das Telefon und der Kunde rief an und wollte nur Bescheid sagen, bitte unbedingt auf gar keinen Fall irgendeine Packung davon öffnen, die sind strengstens abgezählt, weil wir sind einfach davon ausgegangen, dass da so und so viele mehr drin sind. Aber da erinnere ich mich noch gerne dran. Das ist eine schöne Home-Use-Test-Erinnerung, aber haben gut geschmeckt und wir haben es auch noch ganz offen kommuniziert, war auch überhaupt kein Problem. Und so hatten wir dann einfach auch ein ganz eigenes Bild vom Produkt. Das ist ja vielleicht auch wichtig für die Analyse, ja. Also so müssen wir es jedenfalls hochhalten. Ja?
Tatsächlich ist das wichtig, ja. Ja, andere Dimensionen zu berücksichtigen, ist halt auch einfach oftmals wichtig vor einer Neuprodukteinführung oder ja, beim Launch. Kann eben auch, wenn es online ist, zum Beispiel User Experience Test nochmal sein, dass man das schon also entweder auf einer Live-Version oder auf einem Click-Dummy vorher macht und dann nachträglich nochmal in Quant macht oder eben parallel guckt, wie werden die Online-Shops genutzt und nachher fragen wir nochmal in Quant nach den Häufigkeiten. Das macht total Sinn.
Mit anderen Worten, Methodenkombinationen gibt es viele.
Was ich auch eine schöne Methodenkombination finde, ist, wenn wir so ein bisschen Ethnographie mit einbringen. Das machen wir gar nicht so oft. Das gibt es wahrscheinlich auch andere Institute, die das noch viel gekonnter beherrschen. Aber es kommt bei uns auch vor, zum Beispiel die Kaufsituation mit zu berücksichtigen. Dass man also sagt, ein Teil der Befragten geht auch noch in den Shop. Und wir fragen die, wie ist denn da die Regalpräsentation und wie kommt das an, welche Kategorie ist da, was, wo ist dein Interesse, was fehlt dir vielleicht noch an der Stelle. Und so kriegt man ja auch eine coole Kombination, eine neue Dimension auch wieder rein, dass wir das Shopping-Erlebnis mit einbezogen haben.
Jetzt bist du ja schon fast beim Thema Kundinnen und Kunden, das bringt mich zum Thema weitere Zielgruppen, Zielgruppenkombinationen, das kann auch Sinn machen. Als Online-Institut forschen wir natürlich erstmal viel im Panel. Das ist erstmal das, wo wir grundgegeben erstmal als erstes dran denken. Und in verschiedensten Situationen kann es aber auch Sinn machen, externe oder Zielgruppen außerhalb des Panels zu befragen. Und da, du sagst gerade Kundinnen und Kunden, das ist das erste Beispiel, was mir einfällt. Wenn ein Unternehmen auf uns zukommt und sagt, wir möchten im Kundenstamm was befragen, der Kundenstamm ist aber nur ein verschwindend geringer Anteil in der deutschen Gesamtbevölkerung, dann finden wir die im Panel nicht. Kann man also hingehen und sagen, jetzt rekrutiere ich die über eine E-Mail-Aktion etwa, ja? Und bringe, oder vielleicht bringe ich auch noch eine Nicht-Kunden-Zielgruppe rein über das Panel oder unsere Potenzial-Zielgruppe. Jedenfalls eine Ergänzung, eine weiteren Zielgruppe, etwa einer Kunden Zielgruppe, um in einer Studie sich zwei Zielgruppen anzubetrachten. Auch das gilt wohl als Mixed Mode.
Es fühlt sich auch an wie Mixed Mode.
Ich muss mir das noch so ein bisschen einreden, aber.
Nee, ich denke auch gerade an eine Studie zurück, wo wir zum Beispiel für eine Forschungseinrichtung was untersucht haben und da ging es durchaus darum, wie empfinden das die Mitarbeitenden, die haben ja die Innensicht. Natürlich sind solche Befragungen total wichtig und da geht man natürlich über die Daten, die das Unternehmen vorliegen hat und am besten versendet das Unternehmen selber auch die Einladung und fordert dazu auf, daran teilzunehmen. Dann kann man natürlich auch Studierende befragen und wenn es dazu E-Mails gibt, bietet sich auch einfach eine E-Mail-Befragung an. Das ist sowas von kostengünstig. Natürlich kriegt man nicht die volle Ausschöpfung, aber das muss ja auch gar nicht immer sein. Aber es ist auf jeden Fall kostengünstig, wenig Aufwand auch für uns und bindet vielleicht auch so ein bisschen nochmal oder zeigt, dass man sich auch darum kümmert, wie denn die Beteiligten, die Stakeholder, das Unternehmen oder die Forschungseinrichtung wahrnehmen. Und dann können wir dazu auch noch über eine Panelbefragung vielleicht Externe finden, die auch etwas zu dieser Forschungseinrichtung sagen können.
Und ich finde es bei diesen Themen immer spannend, wie häufig die Ergebnisse sich unterscheiden. Du hast jetzt so eine richtige Mitarbeitendenbefragung, aber ich denke oft an die Beispiele, wenn man das so hört, ja, wir machen jetzt ein Projekt zusammen, forschen irgendwas zusammen, dann sagen die Kunden mir ganz häufig, ja, haben wir auch schon mal intern, haben wir auch schon mal rumgefragt, so ich sag mal auf dem Flur. Und da komme ich eigentlich in den allermeisten Fällen zu der Erkenntnis, da kommt am Ende mit den Befragten, mit den KonsumentInnen, kommt was anderes raus, als die Profis sich auf dem Flur überlegt haben. Das habe ich schon ganz oft gedacht. Gerade neulich hatte ich ein spannendes Projekt, wo genau das so gezeigt wurde. Es ist oft spannend, sagen wir es mal so, mindestens verschiedene Zielgruppen auch mit einzubeziehen, um den Blickwinkel einfach nochmal zu weiten.
Ich glaube auch, die Leute auf dem Flur stammen auch. Also erstens sind es weniger Leute, die so
Klar.
ihr eigenes gepflegtes Bauchgefühl haben.
Stecken extrem tief drin.
Genau, sagen sie meistens ja auch, dass sie betriebsblind sind und deswegen nochmal den Blick von außen brauchen. Manchmal brauchen sie auch einfach nochmal so ein Bauchgefühl, was sich bestätigt. Ich hatte zuletzt auch ein Gespräch, da sagte eine, boah, ich dachte schon immer, dass das Visual, was wir verwendet haben, vielleicht nicht ganz gut ist, aber sie konnte es nicht richtig auf den Punkt bringen, die anderen nicht davon überzeugen und jetzt haben wir sie bestätigt mit unserer Befragung. Klar. Aber auch, ich glaube, das, was auf dem Flur gefunkt wird, auch nicht immer das, was alle wahrnehmen. Das muss man auch sagen. Also das Marketing ist ja oftmals auch nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Unternehmen und das Vertrieb oder Herstellung, da was anderes denken und fühlen, das mal mit abzufragen, macht auf jeden Fall Sinn, finde ich. Ja, wir haben jetzt ganz viel zu den Erhebungsmethoden.
Und Zielgruppen.
Genau. Ich glaube, was jetzt noch neu dazukommt, ist alles, was uns KI ermöglicht. Und dadurch, ja, das ist dann auch eben etwas Mixed Mode, wenn man das halt mit in die Erhebung mit einbezieht.
Muss ich?
Ja,
Sag du, ich wollte dich nicht unterbrechen.
ich wollte nur sagen, diskutiert wird ja auch gerade viel über das Thema synthetische Befragte. Und wenn ich das richtig verstanden habe bei dem letzten Treffen vom BVM Neon Plenum, dann funktioniert es, aber es sind noch die Anfänge. Also es ist noch nicht alles final ausgereift, wie man mit synthetischen Befragten arbeitet. Aber das wird kommen.
Ich muss an unseren Tire Innovator denken, eine ganz neue Idee von uns. In a nutshell zusammengefasst, es ist ein kleines Tool, in dem wir die Befragten durch einen automatisierten Chatbot-Interviewprozess durchführen und mit den Befragten so neue Ideen für Konzepte, Produkte, Verpackungen entwickeln. Ne? Die fangen erst an, was fehlt, wo will man hin, was braucht man? Und dann werden die ersten Ideen entwickelt. Und dann aber am Ende auch, das ist das Ziel, durch Visualisierung davon gemacht, mit Bild-KI, sodass die Leute in wenigen Minuten dann einfach ihre Ideen entwickelt haben und wirklich auch visualisieren konnten im Austausch mit der KI. Und das mit einer quantitativen Stichprobe zusammen gibt uns eine schöne große Wolke an verschiedenen Impulsen, natürlich auch mit KI ausgewertet. Welche Themen gab es? Was hat sich durchgezogen? Welche Cluster haben sich da irgendwie gebildet? Inhaltlich, farblich, strukturell, einfach um den Innovationsprozess im Unternehmen zu inspirieren.
Und da machen wir ja einfach auch ganz offiziell die Kombination quasi aus Quant und Qual, indem wir viele offene Antworten sammeln, die wir nachlesen können, aber genauso auch versuchen, sie durch Clusterung zusammenzufassen und dadurch ein bisschen Quantifizierung reinzubringen. Und dann ist halt das Neue auch noch diese Bildgenerierung dabei. Machen wir auch gerne schon in qualitativen Verfahren, zum Beispiel in Live-Chats haben wir es schon sehr oft angewendet, dass wir mit den Teilnehmenden Ideen entwickeln und denen dann währenddessen Bilder generieren, die wir ihnen zeigen. Und das gibt einfach nochmal einen Push.
Also gibt es viele, viele Gedanken. KI ist nur einer davon. Was für mich ganz besonders wichtig ist, wenn ich heute einmal die Möglichkeit habe, da einen Aufruf zuzumachen, ist wirklich ein Plädoyer dafür zu halten, plant mehr Zeit dafür ein. Ganz häufig, und ich möchte wirklich sagen, ganz häufig scheitert die Mixed Mode Überlegung an einem engen Timing. Und irgendwie versteht man das immer in dem Projekt selber, in dem man jetzt gerade drin steckt, da versteht man das. Aber es kommen ja auch immer wieder weitere und zukünftige Projekte. Und mir fällt häufig auf, dass auch da dann wieder die Timings eng geplant werden und dass da sozusagen keine Besserung eintritt, auch wenn man beim letzten Mal so einen kleinen wilden Ritt hatte, timingmäßig. Und ganz häufig wird eingesehen, wenn ich dann mit unseren Kollegen auf der Fachseite spreche, wird ganz häufig eingesehen, oh ja, wir bräuchten diese Vorstufe, wir bräuchten diesen zweiten Blickwinkel, wir bräuchten ja diesen hybriden Ansatz. Aber, und dann kommt dann, geht nicht, weil wir haben ja am so und so vielen die Präsentation schon intern, kriegen wir einfach vorher nicht hin. Und das ist schade. Und alle wissen das auch währenddessen, dass es schade ist und dass dann irgendwie, wie gesagt, ein Kompromiss nötig ist. Und wie gesagt, in dem jeweiligen Projekt versteht man das immer. Aber es kommen so viele neue auch. Von daher versucht das gerne mal mit einzuplanen, ein bisschen mehr Zeit dafür auch zu nehmen. Die Ergebnisse werden es danken. Ich glaube, sogar am Ende hat man mehr Zeit gespart, vielleicht vorher ein bisschen mehr investiert, aber dann auch besser, schlauer informiert rausgegangen. Vielleicht spart man am Ende viel mehr Zeit, als man vorher verwendet hat. Also das wäre für mich so ein Thema. Gerne auch mal Zeit einplanen für den hybriden Ansatz. Der braucht es manchmal.
Vielleicht ist es auch wirklich gar nicht schlecht. Dachte ich gerade noch mal weiter, wenn man halt in der ersten Phase erstmal aussortiert, an welchen Ideen man weiterarbeiten möchte. Und dann musst du halt nicht 16 Ideen ausarbeiten, sondern nur 4. Das ist ja deine Zeitersparnis.
Wirklich dann. Ganz, ganz konkretes Beispiel. Genau das, was du sagst. Häufig ist es so, dass der Mixed Mode, in dem Fall, was wir vorhin gesagt hatten, wenn man zum Beispiel 16 Motive testet oder man macht eine kleine Vorstudie und testet dann nur noch 3 oder 5 im Detail, es ist günstiger, die kleine Vorstudie zu haben, also wirklich rein budgetär günstiger, die kleine Vorstufe zu machen und dann sich konzentriert auf die wenigen zu machen, ganz geschweige von zu schweigen von den besseren Erkenntnissen dabei. Selbst preislich ist ein Vorteil. Und selbst das, jetzt kommen wir wieder zum Timing, wird dann häufig im konkreten Fall, ja, wir wüssten, wir müssten es so machen, ja, es wäre preislich attraktiver, nein, wir müssen es durchziehen in dem einen Schritt sozusagen. Ärgerlich eigentlich. Kann man gerne mal einplanen.
Und es muss gar nicht das ganze Projekttiming sein. Also man muss nicht, wenn es wirklich nur sich um eine Vorstufe handelt, muss man nicht die 5, 6 Wochen einplanen, sondern das kann auch deutlich kürzer gehen. Also ja, wir sind jetzt so übergeglitten zu den Voraussetzungen für alles, was irgendwie Methodenkombinationen erforderlich macht. Natürlich kann es sein, dass es mehr Zeit in Anspruch nimmt. Mal sind es ein paar Tage, mal sind es vielleicht auch 2, 3 Wochen mehr, aber vielmehr auch nicht. Es kann auch natürlich sein, dass es etwas mehr kostet. Also machen wir uns nichts vor, es fallen manchmal irgendwie noch Lizenzgebühren an für ein Tool. Es kann durch eine neue Erhebungsmethode werden nochmal Leute qualitativ zum Beispiel rekrutiert. Das kostet natürlich relativ viel, also bezogen auf den einzelnen Probanden. Und es werden Tage, Stunden dafür geblockt, Interviews durchzuführen oder Live-Chats zu machen. Natürlich kann das sein. Muss es aber nicht. Insofern lohnt es immer, es einmal durchzuplanen. Wie zum Beispiel eine E-Mail-Befragung als Zusatz ist jetzt nicht die Welt. Andere Voraussetzungen sind sicherlich
Pragmatismus.
Ja, man muss es echt, man muss pragmatisch organisieren können. Und man muss auch manchmal sagen, ach komm, also wir müssen es hier nicht im Detail und nicht bis ins allerletzte bisschen verstehen. Wir machen das jetzt mal hier und hier und zusammen haben wir garantiert die besten Infos.
Genau, vielleicht mal einfach machen, einfach, als wenn es unser Motto wäre.
Und organisieren können ist auch schön, wenn man wirklich sehr viele verschiedene Beteiligte hat, die hier Menschen rekrutieren müssen, dort andere begeistern müssen und dann hier noch ein Panel und so weiter. Da muss man schon ein bisschen ein Händchen für Organisationen haben. Und wer da Spaß dran hat, der kann da drin aufgehen. Aber natürlich auch nicht, dass es zeitlich überbordend ist. Aber man muss etwas mehr organisieren, als wenn man eine Befragung ins Panel reinschiebt.
Mir fällt auch noch ein letzter Punkt ein. Geht ruhig mal auf eure Institute zu und sagt denen auch mal, was ihr wissen wollt. Mir fällt nämlich auf, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, häufig kommen bei uns auch nur die Themen an, bei denen die Kunden ganz genau wissen, ah ja, das kann man ja genauso machen, in diesem Single-Step sozusagen. Und so wird uns das dann ja auch entsprechend eingebrieft. Wenn wir es nie wussten, dass da noch mehr Themen gibt, dann sind wir auch nie in die Verlegenheit gekommen, vielleicht mal einen hybriden Ansatz zu empfehlen. Im Gegensatz dazu, wenn wir inhaltlich mitgenommen werden oder natürlich auch die Kolleginnen und Kollegen aus anderen Instituten, wo steht man denn, was will man denn, was braucht man denn? Das macht ja dann vielleicht nochmal die Köpfe auf für so einen hybriden Ansatz. Kann nicht gelingen, wenn wir das gar nicht erfahren, dass da sowas auch noch ansatzweise im Raum steht. Ne? Von daher, nehmt die Institute gerne mit und dann kommt vielleicht ein hybrider Ansatz bei raus.
Und damit sind wir eigentlich bei der letzten Voraussetzung. Man muss natürlich die Methoden ein bisschen kennen, die da sind. Also nur wenn man gute Methoden hat, kann man sie auch miteinander kombinieren und auch vor allem die Stärken miteinander kombinieren, um die Schwächen von einer anderen Methode vielleicht auszugleichen.
Ja, das stimmt, ja.
Fragt uns da gerne. Habt ihr noch Fragen an uns?
Genau, ansonsten jetzt sehr gerne. Mit Blick auf die Uhr möchten wir uns auch schon mal ganz herzlich bedanken für eure Aufmerksamkeit und dass ihr heute wieder dabei wart. Hoffentlich war was Spannendes für euch dabei und wir freuen uns, bald schon den nächsten hybriden Ansatz mit euch zu diskutieren. Nein, auf den ersten Blick nicht. Alles glasklar, ruhig.
Ansonsten meldet euch gern. Bleibt neugierig.
Dankeschön, bleibt neugierig.